Herzlich willkommen bei Snacks, dem Snackable-Podcast, produziert von Ström New Audio Culture.
Und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen.
Wissen Sie, was heute für ein besonderer Tag ist?
Ich habe da so eine Ahnung.
Das hier ist unsere 50. Folge. 50, ein halbes 100.
Wahnsinn, das ist wirklich ein Grund zum Feiern.
Absolut, und genau deshalb haben wir uns überlegt, gönnen wir und Ihnen heute eine extra lange Ausgabe. In der letzten Folge ging es ja um Projekte gegen die Isolation auf dem Land. Also wie neue Gemeinschaften entstehen.
Richtig, ein super wichtiges Thema.
Und heute wollen wir genau da anknüpfen, das Ganze aber, sagen wir, eine Nummer größer denken.
Genau, wir heben den Blick so ein bisschen weg von einzelnen Projekten hin zum System dahinter. Wir schauen uns heute an, wie aus diesem ja Riesenproblem des Leerstands in Klein- und Mittelstädten etwas ganz Neues, Lebendiges werden kann. Sogenannte Zukunftsorte.
Zukunftsorte, das klingt schon mal vielversprechend. Unsere Grundlage dafür ist eine, wie ich finde, wirklich gehaltvolle Publikation, und zwar vom Forschungsprojekt Next Level.
Das lief so über anderthalb Jahre, gefördert von der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Also da steckt Substanz dahinter.
Und unsere Mission für heute ist damit auch klar. Wir wollen für Sie herausfinden, welche konkreten Strategien es gibt, um dieses schlummernde Potenzial in leeren Häusern zu wecken. Und das ist die entscheidende Frage, was es braucht, damit es nicht nur bei ein paar Leuchtturmprojekten bleibt, sondern in die Fläche kommt.
Eine große, aber vielleicht die wichtigste Frage in der aktuellen Regionalentwicklung überhaupt.
Okay, fangen wir mal beim Kern des Problems an. Leerstand. Ich glaube, das Bild kennt jeder, oder? Vernagelte Fenster in der Innenstadt, der verwaiste Gasthof am Ortseingang.
Leider ja.
Die Publikation macht aber von Anfang an klar, dass es weit mehr als nur ein optisches Problem. Es wird als sichtbarer Indikator für ganz tiefe, strukturelle Herausforderungen beschrieben.
Demografisch, wirtschaftlich, genau. Aber, und das ist die zentrale These des Papiers, diese Problembeschreibung ist nur die eine Seite der Medaille.
Und die andere ist die Chance.
Exakt. Das enorme Entwicklungspotenzial, das in diesen leeren Hüllen steckt. Wir reden hier ja nicht über Ruinen, sondern über Flächenreserven. Mitten in unseren Städten.
Flächen für Wohnen, für Arbeit, Kultur.
Für alles Mögliche. Und die Wiederbelebung ist eben nicht nur eine nette Idee, das ist knallharte Standortpolitik.
Und Klimaschutz?
Klimaschutz, das müssen Sie kurz erklären.
Ganz einfach. Jedes alte Gebäude, das wir umnutzen, ist ein neues Gebäude, das nicht auf der grünen Wiese gebaut werden muss. Das spart immense Mengen an CO2, an versiegelter Fläche und es stärkt die bestehenden Zentren.
Anstatt sie weiter auszudünnen. Leuchtet ein.
Es ist im Grunde die nachhaltigste Form des Bauens. Und genau hier setzt dieser Begriff an, den Sie eben schon genannt haben. Zukunftsorte.
Der klingt ja fast ein bisschen utopisch. Was genau verbirgt sich dahinter, laut der Quelle?
Die Definition ist wirklich spannend, weil sie so präzise ist. Das sind eben nicht einfach nur schick sanierte Häuser.
Sondern die Quelle definiert sie als zivilgesellschaftlich initiierte Orte. Also in ehemaligen Schulen, Gasthöfen, Bahnhöfen. Der entscheidende Punkt ist, es sind gemeinschaftliche Bottom-up-Projekte. Von unten nach oben. Sie denken, wohnen, arbeiten, zusammenleben von Grund auf neu.
Also von den Menschen vor Ort getragen. Nicht von einer weit entfernten Verwaltung oder einem anonymen Investor verordnet. Das ist ja ein Riesenunterschied.
Exakt. Und genau deshalb, so die Studie, wirken diese Orte auch weit über ihre Mauern hinaus. Sie werden zu Impulsgebern für gelebte Demokratie, für Teilhabe, für Nachhaltigkeit. Sie erzählen quasi eine neue Geschichte vom Land.
Weg vom abgehängten Raum hin zum Möglichkeitsraum.
Genau das. Als bewusster Gegenentwurf zu dieser ewigen Erzählung von Polarisierung und Politikverdrossenheit. Das Netzwerk dahinter hat das sogar in einer sogenannten Wirkungslogik systematisiert.
Wirkungslogik, das klingt jetzt aber schon wieder sehr technisch. Was heißt das konkret? Können Sie da mal ein, zwei Kriterien nennen?
Ja klar. Ein Kriterium ist zum Beispiel die Stärkung der lokalen Demokratie, indem neue Formen der Mitbestimmung erprobt werden. Oder ein anderes ist die Schaffung neuer ökonomischer Modelle, die eben nicht nur auf Profit, sondern auf Gemeinwohl ausgerichtet sind. Es geht darum, diesen gesellschaftlichen Mehrwert auch wirklich benennen zu können.
Verstehe, das bringt uns zur Kernfrage. Wir haben also diese fantastischen, inspirierenden Einzelprojekte. Aber wie kommt man von der Ausnahme zur Regel? Wie schafft man es, dass nicht jede Initiative das Rad neu erfinden muss und an den gleichen Hürden scheitert?
Das ist genau der Punkt, an dem die Forschung von Next Level angesetzt hat. Man hat über anderthalb Jahre 3 ganz konkrete Ansätze nicht nur entworfen, sondern praktisch erprobt.
Okay, ich bin gespannt.
Erstens, eine zentrale Vernetzungsstelle auf Landesebene. Die ist sozusagen ein Katalysator. Zweitens,
eine digitale Lern- und Beratungsplattform, also quasi eine Wissenstankstelle für die Macherinnen und Macher.
Und drittens?
Und drittens, eine Reihe innovativer Formate, um die Leute auf neue, kreative Weisen miteinander ins Gespräch zu bringen.
Eine Vernetzungsstelle, eine Lernplattform und neue Gesprächsformate. Das klingt auf den ersten Blick schlüssig, aber mein innerer Skeptiker meldet sich da sofort. Eine Vernetzungsstelle auf Landesebene.
Ich ahne, was kommt.
Besteht da nicht die Gefahr, dass man eine neue, gut gemeinte Bürokratie schafft, um eine alte zu bekämpfen? Eine absolut berechtigte Frage. Und die Projektmacher haben sich die auch gestellt. Der entscheidende Unterschied liegt, glaube ich, im Ansatz. Hier geht es nicht um noch ein Förderprogramm, sondern um eine unterstützende Infrastruktur. Diese Stelle soll nicht verwalten, sie soll ermöglichen.
Hürden abbauen, nicht neu aufbauen.
Genau. Und weil dieser Ansatz der umfassendste ist, schlage ich vor, wir schauen uns den mal genauer an. Er wurde nämlich als Prototyp in Brandenburg getestet und da sieht man sehr gut, wie die Theorie in der Praxis funktioniert.
Einverstanden. Für wen genau soll diese Vernetzungsstelle denn da sein?
Die Publikation definiert 4 ganz klare Zielgruppen. Einmal die lokalen Verwaltungen, also Bürgermeister, Landräte. Dann natürlich die engagierte Zivilgesellschaft, also die Initiativen vor Ort.
Klar.
Drittens, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Immobilieneigentümer und die Immobilienwirtschaft. Und viertens, die Politik auf Landes- und Bundesebene.
Nehmen wir mal die Kommunen. Ich würde als Laie denken, die müssten doch jubeln, wenn eine engagierte Gruppe kommt und so ein altes Schandfleckgebäude wieder mit Leben füllen will. Wo liegt da das Problem?
Die Quelle ist da sehr ehrlich. Oft sind es schlicht fehlende Ressourcen. Kein Personal, keine Zeit, kein Geld für so komplexe Prozesse.
Und dann greift man lieber zur einfachen Lösung?
Eben. Dazu kommt oft ein Mangel an politischem Rückhalt für innovative, vielleicht auch mal riskante Ansätze. Es ist einfacher, nach Schema F zu verfahren. An den Meistbietenden verkaufen oder im schlimmsten Fall abreißen.
Und auf der anderen Seite bei den engagierten Bürgern? Die haben die Energie, rennen aber gegen die berühmten Mühlen der Bürokratie an.
Genau das. Sie kämpfen mit unklaren Zuständigkeiten, komplexen Bauvorschriften und fast immer mit einem Mangel an Kapital. Und die Vernetzungsstelle setzt genau dazwischen an. Sie übersetzt, sie vermittelt. Um das mal konkret zu machen, zitiere ich Silke Liebherr, die Wirtschaftsförderin aus Prenzlau.
Gerne.
Sie sagt, wir profitieren als Pilotkommune von der Vernetzungsstelle in Prenzlau sehr. Etwa bei der öffentlichen Sichtbarkeit des Standorts, der aktiven Vermittlung leerstehender Räume, dem passgenauen Matching.
Passgenaues Matching, das klingt ja fast wie eine Partnervermittlung für Leerstand.
Das ist die perfekte Analogie. Das ist auch eine der 3 Kernaufgaben dieser Stelle. Nämlich die Unterstützung und das Matching. Sie bringt gezielt Immobilien mit passenden Nutzergruppen zusammen.
Und die anderen beiden?
Die erste ist die Sensibilisierung und Aktivierung. Also überhaupt erstmal Bewusstsein schaffen, was für Schätze da schlummern. Und die dritte ist die Vernetzung und der Austausch. Die Stelle agiert als neutrale Mediatorin, die alle an einen Tisch holt.
Und Sie sagten, das wird in Brandenburg schon erprobt. Können Sie das an den Beispielen Prenzlau und Kükritz noch etwas greifbarer machen? Was passiert da?
Sehr gerne. Also Prenzlau, die Hauptstadt der Uckermark, ist ein tolles Beispiel. Da geht es um die Reaktivierung des riesigen historischen Bahnhofsgebäudes. Ein echtes Leuchtturmprojekt.
Wie groß ist das?
2300 Quadratmeter. Und da entsteht nicht einfach nur ein Bürokomplex, sondern ein Zentrum für neues Arbeiten, für kreative Projekte. Das soll in die ganze Region ausstrahlen. Das ist ein Statement.
Und Kükritz?
Kükritz ist anders, aber genauso spannend. Die Stadt ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen. Da geht es nicht um einen riesigen Solitär, sondern darum, gezielt Lücken in der Altstadt zu schließen. Über die Vernetzungsstelle werden neue Nutzer für ein Stadthaus am Marktplatz und eine alte Stadtvilla gesucht.
Also eher kleinteilig, um den Charakter zu wahren?
Exakt. Und im Rahmen des Projekts wurde auch die Kampagne Wehrräume ins Leben gerufen, die genau solche Projekte sichtbar macht. Und wenn man dann von der Alten Post in Perleberg liest, wo aus einem Coworking Space die Vision eines ganzen Kulturquartiers wächst, oder von der Präsenzstelle in Luckenwalde, wo Wissenschaftler direkt mit Handwerkern zusammenarbeiten, dann spürt man, was für eine unglaubliche Dynamik da freigesetzt werden kann.
Okay, die Vernetzungsstelle als Matchmaker und Prozessbegleiter, das leuchtet mir ein. Aber Sie sprachen ja noch von zwei weiteren Säulen. Die zweite war die Lern- und Beratungsplattform. Die setzt wahrscheinlich bei dem Problem an, das Sie vorhin nannten. Viel Leidenschaft, aber oft fehlt das Know-how.
Genau da. Man hat eine bundesweite Umfrage unter Projektgründern gemacht, um den Bedarf zu ermitteln. Und das Ergebnis war überwältigend eindeutig.
Nämlich?
Der mit Abstand größte Schmerzpunkt sind die Themen wirtschaftliche Tragfähigkeit und Finanzierung. Wie erstelle ich einen soliden Businessplan? Welche Fördertöpfe gibt es? Wie überzeuge ich eine Bank?
Das überrascht mich nicht. Aber was mich wirklich, ja, schockiert hat, als ich das gelesen habe, waren die Zahlen zur Zahlungsbereitschaft für solche Beratung.
Ja, die sind ernüchternd und entlarvend zugleich. Die Bereitschaft für gute Beratung zu zahlen ist grundsätzlich da. Aber die Mittel der ehrenamtlich getragenen Initiativen sind praktisch nicht existent.
Was heißt das in Zahlen?
Die Auswertung zeigt, dass rund ein Drittel der Projekte nur zwischen 0 und 100 Euro für professionelle Unterstützung aufbringen konnte.
0 bis 100 Euro? Damit bekommen Sie ja nicht mal eine Stunde bei einem guten Anwalt. Das ist doch
herzzerreißend. Da ist all diese Energie, all dieser Wille und er droht zu scheitern, weil der Zugang zu Fachwissen fehlt.
Sie bringen es auf den Punkt. Hier klafft eine riesige Lücke. Und weshalb ist eine der zentralen Empfehlungen der Studie die Einführung von sogenannten Beratungsgutscheinen durch Bund und Länder?
Damit die Projekte sich Hilfe einkaufen können, ohne sich zu ruinieren. Genau das ist die Idee. Und auch hier gibt es gute Nachrichten aus der Quelle. Das Netzwerk Zukunftsorte baut bereits genau so eine Plattform auf das Zukunftsorte Lab. Das soll Mitte 2026 an den Start gehen.
Das ist eine wirklich gute Nachricht. Kommen wir zur dritten Säule. Den innovativen Vernetzungsformaten. Das klang für mich am spannendsten, weil es über die üblichen Konferenzen mit städtischen hinauszugehen scheint.
Das war auch das Ziel. Es ging darum, Räume für echten, ehrlichen Austausch zu schaffen. Ein getestetes Format war zum Beispiel Ort trifft Ort.
Also zwei Projekte besuchen sich gegenseitig.
Genau, und beraten sich ganz praktisch. Ein Peer-Learning-Ansatz, der extrem wirksam ist. Dann gab es den digitalen Stammtisch, ein geschützter Raum nur für die Macherinnen und Macher, wo man eben nicht nur Erfolgsgeschichten teilt, sondern auch mal offen über Probleme und Frust sprechen kann.
Und mein persönlicher Favorit war das Vernetzungsdinner mit Schnippeldisco. Das müssen Sie erklären.
Ja, die Schnippeldisco. Die Idee ist so einfach wie genial. Man trifft sich, kocht gemeinsam, oft mit geretteten Lebensmitteln und kommt dabei ins Gespräch.
Und während man Zwiebeln schneidet, redet es sich leichter.
Eben. Es ist viel ungezwungener, über Finanzierungspläne und Baugenehmigungen zu reden, als in einem sterilen Seminarraum.
Ich liebe das. Da rettet man also krumme Karotten und schmiedet nebenbei Pläne, wie man die Innenstadt rettet. Das ist doch fantastisch. Das sagt so viel mehr über den Geist dieser Bewegung aus.
Absolut. Und wie wichtig dieser Austausch ist, fasst ein Zitat von Luise Gassenmeier vom Projekt Großraumbüro Zedenik wunderbar zusammen. Sie sagt schlicht, da ist es gut, den digitalen Austausch mit anderen Projekten zu haben.
Es geht um das Gefühl, nicht allein zu sein.
Genau, mit diesen gewaltigen Herausforderungen nicht allein zu sein.
Gut, fassen wir das mal für Sie zusammen. Wenn ich das richtig verstehe, ist die zentrale Botschaft der Next-Level-Studie, die Wiederbelebung von Leerstand ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Man darf das nicht einfach ein paar engagierten Einzelkämpfern überlassen.
Absolut. Es braucht ein unterstützendes Ökosystem.
Und diese Studie ist im Grunde eine Anleitung dafür.
Genau. Eine Anleitung, wie Politik und Verwaltung die Rahmenbedingungen so gestalten können, dass die enorme kreative Energie der Zivilgesellschaft nicht im Dschungel der Bürokratie oder an leeren Kassen verpufft. Es braucht diese drei Dinge. Eine zentrale Anlaufstelle, die Türen öffnet, finanziell zugängliche professionelle Beratung und kreative Formate, die die Menschen wirklich miteinander in Verbindung bringen.
Ein klares Plädoyer also für eine neue Kultur der Zusammenarbeit.
Ja. Und trotzdem hätte ich noch einen letzten, etwas provokanteren Gedanken für Sie zum Mitnehmen.
Oh, sehr gerne.
Die Quelle benennt ganz offen eine der größten Herausforderungen. private Immobilieneigentümer. Solche, die schwer erreichbar sind, die mit den Gebäuden nur spekulieren oder die schlicht kein Interesse an einer gemeinwohlorientierten Nutzung haben.
Das Problem kennt man ja.
Und wenn wir die Belebung unserer Städte und Dörfer wirklich als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begreifen, dann stellt diese Studie implizit eine sehr unbequeme Frage.
Und die wäre?
Welche neuen Anreize oder vielleicht sogar Verpflichtungen braucht es für Immobilieneigentümer, damit sie Teil der Lösung werden? Anders gefragt, wie viel Macht sollte ein einzelner Eigentümer haben, ein für die Gemeinschaft wichtiges Gebäude verfallen zu lassen und damit dem Gemeinwohl aktiv zu schaden?
Puh, das ist in der Tat ein wichtiger und unbequemer Gedanke, der weit über das Thema Leerstand hinausgeht. Den lassen wir mal so im Raum stehen. Das war eine weitere Folge von Snacks, dem Snackable Podcast, produziert von Ströms New Audio Culture. Schauen Sie gerne in die Shownotes für weitere Infos zu unserem Thema. Dort finden Sie auch Links zur Publikation Next Level. Bis zur nächsten Folge.